NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Oktober 1854. Der Geburtstag des irischen Schriftstellers Oscar Wilde.
Die Seele wird alt geboren und verjüngt sich. Das ist die Komödie des Lebens.
Zeilen, die es faustdick hinter den Ohren haben. Alt geboren werden, sich verjüngen. Aber es geht noch weiter.
Und der Leib wird jung geboren und altert. Das ist die Tragödie des Lebens.
Die ganze Welt in 4 Zeilen so unterzubringen, dass der Leser an einen 4-blättrigen Klee denkt, darin bestand die Meisterschaft von Oscar Wilde. Ein Foto zeigt den etwa 2-Jährigen in einem blauen Samtkleid, Prinzessin Oscar. Hier kündigt sich am Anfang eines Lebens schon das Ende an. Mann oder Frau, etwa ein Mann als Frau? Was die Gesellschaft einem Kind vergibt, kann sie im viktorianischen Zeitalter einem Erwachsenen als Verletzung von Sexualtabus auslegen und ihn in die Mühlen der Justiz hineinziehen. Stichwort Perversion. Genau das kam auf Oscar Wilde zu. Ein Gerichtsurteil, das ihn 4 Jahrzehnte später an den Rand des Abgrunds stoßen sollte.
Er übergab mir die dem Gericht vorliegende Karte, auf die er in meiner Gegenwart geschrieben hatte.
Ein Zeuge.
Für Oscar Wilde, Zuhälter und Sodomit.
Ob aber nun Prinzessin oder Prinz, noch sieht der 1854 geborene kleine Ire auf dem über 150 Jahre alten Foto recht glücklich aus. Kein Wunder, dass einem beim Anblick des Kinderporträts die Musik von Gilbert und Sullivan einfällt, Zeitgenossen von Oscar Wilde, die den Jahrmarkt der Eitelkeiten auf die Operettenbühne gebracht haben. Der glückliche Dandy, ein in die Jahre gekommener glücklicher Prinz. Zugleich der Titel eines seiner reifsten Prosastücke.
Hoch über der Stadt stand auf einer hohen Säule die Statue des glücklichen Prinzen. Sie war über und über vergoldet mit dünnen Blättchen von feinem Gold. 2 glänzende Saphire hatte sie als Augen und ein großer roter Rubin glühte am Schwertknauf.
So beginnt eines der schönsten Märchen der Weltliteratur. Als junger Lyriker verließ Wilde nach dem College-Besuch seine Geburtsstadt Dublin und tauchte als Student in Oxford auf. Von einem Kritiker erhielt er einen heißen Tipp.
Prosa ist viel schwieriger.
Also schrieb Wilde Prosa, zum Glück. Sein Ruhm aber gründet auf einem Blitzlichtgewitter von Aphorismen, das in der Literaturgeschichte einmalig ist. Gedanken, die sich kurz fassen müssen, weil sie auf der Flucht sind.
Ich habe mein ganzes Genie in mein Leben getan. In mein Werk nur mein Talent.
Nachdem ich im Laufe der Jahre Wilde gelesen und wiedergelesen habe,
so der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges,
bin ich auf eine Tatsache aufmerksam geworden, die seine Lobredner, so scheint es, nicht einmal geahnt haben. Die nachprüfbare und elementare Tatsache nämlich, dass Wilde fast immer Recht hat.
Wilde zu Pferde? Das ist vorstellbar. Aber ein Prinzipienreiter? Unmöglich.
Mir sind Menschen lieber als Prinzipien. Und Menschen ohne Prinzipien das Liebste auf der Welt.
Und warum?
Nur Persönlichkeiten bewegen die Welt. Niemals Prinzipien.
Was ist wichtiger, Erkenntnis oder Sein? Oscar Wilde reiste an die Stätten der Kultur rund ums Mittelmeer und fand dort die Antwort.
Über die Portale der antiken Welt schrieb man, erkenne dich selbst. Über den Pforten unserer neuen Welt sollte stehen, sei du selbst.
Dann schaute er in den Spiegel und erblickte eine Schönheit, trotz seiner lebenslänglichen Fettpölsterchen. Des Rätsels Lösung, Ehrgeiz beim Kampf um die sogenannte schlanke Linie, war ihm fremd.
Der Ehrgeiz ist die Wurzel aller Hässlichkeit.
Oscar Wilde scheint gewusst zu haben, wen es zu lieben lohnt.
Sich selbst zu lieben ist der Anfang einer lebenslangen Leidenschaft.
Sich selbst zu lieben. Das könnte das Stichwort sein, um Oscar Wildes berühmtestes Buch aufzuschlagen.
Nicht eine Blüte seines Liebreizes würde je welken.
Wildes einziger Roman, The Picture of Dorian Gray, ist die Geschichte einer verkehrten Welt. Was passiert, wenn ein Gemälde altert? das gemalte Porträt von Gesichtsfalten nicht verschont wird, der Körper aber jung bleibt. Der zynische Dandy Henry Wotton trifft im Haus eines Freundes auf das Bild eines wunderschönen jungen Mannes. Es ist Dorian Gray, dessen Bekanntschaft er unbedingt machen will, um ihn nach den eigenen Vorstellungen zu formen. Er predigt eine neue Genusssucht, die in der Schönheit das höchste aller Ziele sieht, und findet in Dorian Gray einen verführbaren Zuhörer. Wie Narziss, der von seinem Spiegelbild nicht loskommt, blickt Dorian Gray sein eigenes Porträt an, bis er seinen Gesichtszügen verfallen ist.
Was machte es schon, was mit dem gemalten Bildnis auf der Leinwand geschah? Er würde unversehrt bleiben. Das war das einzig Wichtige.
Die homosexuellen Anspielungen konnten natürlich nicht verborgen bleiben. Wilde sah sich gezwungen, Änderungen vorzunehmen. Er entschärfte die sexuellen Eskapaden des Helden. Die schreckliche Schlusspassage wurde nicht gemildert. Am Ende gellt ein Schrei durch die Nacht. Ein Kutscher und ein Lakai schleichen sich zum Zimmer von Dorian Gray.
Auf dem Boden lag ein Toter im Abendanzug mit einem Messer im Herzen. Er hatte ein verlebtes, runzeliges, widerwärtiges Gesicht. Erst als sie die Ringe genauer betrachteten, erkannten sie, wer es war.
Es war Dorian Gray, der sich in dieser Nacht mit dem Messer auf sein Porträt gestürzt hatte und der sich selbst traf. Der Dichter wandte sich der Gesellschaftskomödie zu. Niemals musste das Publikum darauf verzichten, Figuren aus den Londoner Salons wiederzuerkennen. Schon gar nicht in dem Stück Bunbury, das bis heute auf den Bühnen der Welt Triumphe feiert. Mit dieser absurden Farce bestieg Wilde den höchsten Platz auf dem Siegertreppchen seines Theaterruhms. Eine triviale Komödie für seriöse Leute, nannte er sein Stück, das seinen Witz aus einem Wortspiel bezog. Ernst sein, klein geschrieben, wie das Gegenteil von heiter, und ernst sein, groß geschrieben, wie der Name. The importance of being earnest. Ernst sein ist alles. Das Stück spielt auf einem Parkett, auf dem Ideale noch etwas galten.
Sie sind verwundert, weil Sie meine Ideale nicht kennen. Nun, eines meiner Ideale ist es immer gewesen, jemanden zu lieben, der ernst heißt.
Is he earnest? In Londoner homosexuellen Kreisen hieß das um 1890 so viel wie ist er schwul? Eine der Personen, dargestellt von Harald Junke, wird nach ihrer Herkunft gefragt.
Wer war Ihr Vater?
Ich weiß es nicht genau. Ich wurde gefunden. In einer Reisetasche.
In einer Reisetasche?
Ja, ich lag in einer Reisetasche, in einer ziemlich großen, braunlilanen Reisetasche mit einem Handgriff, in einer ganz gewöhnlichen Reisetasche. Im Gepäckraum des Victoria-Bahnhofs.
In einer Reisetasche, ob sie nun einen Handgriff hat oder nicht, geboren oder doch jedenfalls darin aufgezogen worden zu sein, scheint mir eine Verachtung des Familienlebens an den Tag zu legen, die an die schlimmsten Ausschreitungen der Französischen Revolution erinnert.
An Wildes Gartentor ist ein Schild befestigt. Rosenliebhaber willkommen. Wurzelforscher müssen draußen bleiben.
Viel besser ist es, sich an einer Rosenblüte zu erfreuen, als ihre Wurzeln unter das Mikroskop zu legen.
Manchmal ist der Autor zu schön, um wahr zu sein.
Wir geben dem Volk die Möglichkeit, in reiner Luft zu leben, den Sonnenschein zu genießen. Wir sorgen für reines Trinkwasser. Wir versuchen, für die Wohlfahrt des Staates zu sorgen. Aber all dies kann gesund machen, nicht schön. Dazu braucht es die Kunst.
Einer der wenigen Aphorismen, in denen Wilde das traurige Mannsbild eines dicken Reaktionärs abgibt. Und ein paar Seiten weiter, da haben wir ihn wieder, Oscar den Weisen, gallig, gescheit, unkorrekt und hoffnungsvoll wie ein Säugling. Eines der schönsten Blitzlichter dieser Aphorismen:
Es gibt Werke, die warten und lange unverstanden bleiben, weil sie die Antwort auf Fragen bringen, die noch nicht gestellt wurden. Die Frage kommt lange nach der Antwort.
Fragen beantworten, die noch gar nicht gestellt worden sind.
Ein Träumer ist, wer seinen Weg nur im Mondschein finden kann. Und seine Strafe ist, dass er die Dämmerung früher als die anderen kommen sieht. Das schlechteste Werk wird immer mit den besten Absichten geschaffen.
Das hätte Wilde auch über die Liebe sagen können. Deren Triebkräfte schien er durchschaut zu haben.
Heiraten Sie nie. Männer heiraten, weil sie müde, Frauen, weil sie neugierig sind. Beide werden enttäuscht. Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Frauen sind Gemälde, Männer sind Probleme. Die Frau, die den Mann zu fesseln begehrt, muss nur seine primitiven Instinkte entfesseln. Zuerst Manieren, dann Moral.
Das hätte auch von Mackie Messer stammen können. Aber Wilde war auch ein Wachstumskritiker.
Wir leben in einem Zeitalter der Überarbeitung und der Unterbildung. In einem Zeitalter, in dem die Menschen so fleißig sind, dass sie verdummen.
Und er konnte zum Spötter werden, wenn es um Parteiapparatschicks oder um Bürokraten ging.
Wo Zentralisation ist, ist auch Dummheit.
Oscar Wilde, der Ästhet. Er blickte immer über den Tellerrand des nur Kunstschönen hinaus.
Gewalt erniedrigt die nicht weniger, die sie ausüben, als jene, die sie erdulden müssen. Das eigentliche Ziel aller Bemühungen müsste sein, die Gesellschaft auf einer Grundlage neu aufzubauen, die Armut ausschließt.
Und manchmal gewährt Wilde einen Einblick in den Tagesablauf des Schriftstellers.
Heute Morgen habe ich ein Komma entfernt und heute Nachmittag habe ich es wieder eingefügt.
Das Glückskind erlebte am 18. Februar 1895 seinen Unglückstag. Bosie, Wildes Geliebter, hatte einen Schwulenhasser als Vater und der ließ Wilde in dessen Club eine offene Visitenkarte überreichen. Mit der Aufschrift:
Für Oscar Wilde, den posierenden Homosexuellen.
Eine Falle. Wilde tappte hinein wie ein Bär auf Honigjagd. Die Freunde warnten ihn, er aber ließ sich nicht von einer Verleumdungsklage abhalten. Ein Prozess nahm seinen Gang. In einem zweiten Prozess war Wilde nicht der Kläger, sondern Angeklagter. Am Ende das Urteil, 2 Jahre Zuchthaus und Zwangsarbeit. Die Zeit nach der Entlassung hört nicht auf, eine Leidenszeit zu sein.
Ich glaube nicht, dass ich je wieder schreiben werde. In mir ist etwas getötet worden.
Die beiden letzten Jahre verbringt Oscar Wilde in Paris. Am 30. November 1900 stirbt er an Hirnhautentzündung. Dem Hotel blieb er einiges schuldig. Er war daran gewöhnt, über seine Verhältnisse zu leben.
Ich sterbe über meine Verhältnisse. Eine Weltkarte, auf der das Land Utopia nicht eingezeichnet ist, ist kein Abbild der Welt, denn ihr fehlt das Land, wo der Traum der Menschheit ewig Anker wirft.
Oscar Wilde besaß eine Weltkarte mit dem Land Utopia. Der Prinz, der aus Mitleid mit den Armen stirbt, worauf sein bleiernes Herz in 2 Teile zerbricht, er ist ein Bewohner dieses Landes. Auch der hilfsbereite Vogel, der auf den Flug nach Ägypten verzichtet und erfriert. Das bleierne Herz und der tote Vogel werden von den Stadträten auf den Müll geworfen.
Bringe mir die beiden kostbarsten Dinge aus der Stadt, sagte Gott zu einem seiner Engel. Und der Engel brachte ihm das bleierne Herz und den toten Vogel.
Und so findet Oscar Wildes Märchen vom glücklichen Prinzen ein Ende, natürlich ein glückliches.
Du hast gut gewählt, sagte Gott, denn im Garten des Paradieses wird dieser kleine Vogel immer da singen. Und in meiner goldenen Stadt soll der glückliche Prinz mich preisen.
Sollen wir das Märchen weiterspinnen? Der glückliche Prinz und der kleine Vogel, der ihm auf der Schulter saß, machten sich auf die Suche nach ihrem Schöpfer, Oscar Wilde. Irgendwo im Paradies musste er doch stecken, dachten sie. Aber die Stunde der Wahrheit ließ nicht lange auf sich warten. Die Autorin Kerstin Decker, aus deren Feder eines der schönsten Bücher über den Mann aus Irland stammt, erschienen unter dem Titel Oscar Wilde für Eilige, sie hat herausgefunden, dass wir ihn im Paradies vergeblich suchen. Oscar Wilde hat zwar eine feste Adresse, betreutes Wohnen sogar, aber leider nicht in der besten Gegend.
Heraus mit der Sprache.
Oscar Wilde lebt in der Hölle. Endlich konnte er in aller Ruhe mit einem gewissen Friedrich Nietzsche sprechen, den er schon immer einmal kennenlernen wollte.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Oscar Wilde, der am 16. Oktober 1854 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Elfenbeinhandel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.